ARD. HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Nicole Diekmann. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Nicole Diekmann, Sie sind Journalistin und Autorin, waren einige Jahre Kriegs- und Krisenberichterstatterin, beschäftigen sich mit Hass im Netz, Minderheitenfeindlichkeit, sind Expertin für die AfD in Diensten des ZDF und Sie sind Schönrednerin. Sind Sie eigentlich nicht, aber ich habe gedacht, so eine Hoffnungsrednerin klingt ja auch doof.
Vor allem erstmal haben Sie ja eine Rampe des Grauens gebaut.
Ja, genau.
Da ist mir erstmal aufgefallen, genau. was für Themen ich beackere. Die sind ja wirklich hart und genau worauf Sie anspielen, das ist der Ausgleich, den ich anderen, aber auch mir selber schaffe. Sie spielen an auf meinen Podcast Hopeful News.
Ja, und das ist schön. Reden ist es natürlich nicht so ganz, aber gegen dieses ganze Schlechte ist es schon schön. Ich habe bei der Vorbereitung mir die Frage gestellt, gibt es eigentlich für Journalistinnen und Journalisten mit ihrem Aufgabengebiet vom Sender bezahlte Supervision?
Ich glaube, es wird von außen, beziehungsweise ich glaube das nicht, sondern ich erlebe das tatsächlich auch so, viel schlimmer wahrgenommen. Sie meinen wahrscheinlich vor allen Dingen mein Schwerpunktthema AfD, darauf zu sitzen und darüber zu berichten. Ich sage dann immer, erstens habe ich mir das ausgesucht und zweitens, es ist tatsächlich aus vielen Gründen einfacher, über die AfD zu berichten als über andere Parteien. Sie kommen tatsächlich nie in die Situation, die man als seriöse und professionelle Journalistin natürlich bewerkstelligt, sich justieren zu müssen, immer wieder auseinanderklamüsern zu müssen, wo sind Überschneidungen mit meinem persönlichen Weltbild, wo muss ich tatsächlich aufpassen, dass nichts von meiner privaten Auffassung reinspielt in meine Analyse. Wie ich eben gesagt habe, ich glaube, das ist total menschlich, dass das passiert. Und das ist dann eben Handwerk, ist wirklich schlichtes Handwerk, das dann auch schnell für sich auseinanderzuziehen. Aber in der Situation finden Sie sich tatsächlich, wenn Sie über die AfD berichten, nicht wieder.
Wenig bis keine Überschneidungen.
Genau.
Wie behalten Sie denn Ihre gute Laune?
Ich glaube, das ist als allererstes ein großes Geschenk, so einen Grundstock zu haben an Resilienz, an Haben auf dem Gut-Drauf-Konto, auf dem Optimismus-Konto. Das habe ich einfach und das haben ja auch viele andere. Und dafür muss man, glaube ich, wirklich dankbar sein. Und das andere ist tatsächlich, sich aktiv drum zu bemühen, dieses Konto aufzufüllen mit schönen Erlebnissen, mit Freundinnen, mit Freunden. Ich habe einen Sohn, der ist ganz fantastisch. Das hilft schon sehr dem, was ich für notwendig halte, nämlich kritischen Journalismus in den Bereichen, wo man wirklich äußerst kritisch hinschauen und berichten muss, auszuhalten. Und das, was man teilweise, auch wenn die Kamera aus ist, mitbekommt, abbekommt, auszugleichen.
Sind Sie eigentlich schon mal richtig bedroht worden, also nicht nur verbal?
Ja, bin ich.
Seit Februar 2024 setzen Sie auf gute Nachrichten. Sie haben das gerade erwähnt mit Ihrem Podcast Hopeful News. Ist das Ihre Art der Verarbeitung?
Ja, ist es. Und das ist eine Brille, die ich mir zusätzlich angeschafft habe, zu der, die wir Journalistinnen und Journalisten ja qua Amt quasi aufhaben, nämlich darauf zu achten, was sind Knackpunkte, was sind Probleme, was sind Missstände. Dieser Podcast ist aus einer total konkreten Situation heraus entstanden. Und zwar saß ich im Winter in Berlin an meinem Schreibtisch. Und Winter in Berlin ist schon Dystopie pur. Sie haben einen ganz grauen, matschigen November, in dem die Leute hier noch schlechter gelaunt sind als sonst.
Und Sie haben Ostwind, der ist ja so kalt.
Oh. Wir sind nah an Moskau ran, ganz genau.
Ja.
So, und ich las Zeitung und wir leben, das ist ja mittlerweile eine Binse, in einer Multipolikrise, you name it. Also wir lesen über die Auswüchse des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Wir lesen über die Gräueltaten in Israel, über das Leid in Gaza und noch so viel mehr. Und ich saß in dieser Situation und dachte, ich brauche irgendwas, was ich dem entgegensetzen kann. Ich brauche gute Nachrichten. Und das dachte ich nicht nur, sondern schrieb das in ein soziales Netzwerk und hatte eine halbe Stunde später das Angebot einer Produktionsfirma, einen solchen Podcast doch mit mir zu produzieren. Und so entstand Hopeful News.
Eine halbe Stunde später, das nenne ich mal flott.
Ja, ich war wohl nicht die Einzige mit dem Bedürfnis.
Wie sieht das Format aus?
Ich lade mir einen Gast ein, das sind oft Journalistinnen oder Journalisten, das sind aber auch Stars, wie zum Beispiel Sebastian Krumbiegel von dem Prinzen, der war schon bei mir, oder der Kabarettist Florian Schröder, Alena Büchs, ehemalige Ethikratvorsitzende, und gucke mit denen zurück in die Woche. Also es ist ein positiver Wochenrückblick, was nicht bedeutet, wir tun so, als hätte es schlechte Nachrichten nicht gegeben. Das würde gar nicht funktionieren, denn wir reden zum Beispiel auch über das Stichwort Klimakrise, Klimakatastrophe und versuchen in einem Kontext, der natürlich in diesem Fall höchst problematisch ist, Ansätze zu finden, Meldungen, die Hoffnung schaffen, wirklich tatsächlich die Brille aufzusetzen, mit der wir das sehen, was versucht wird, und um dem entgegenzuwirken, um das aufzuhalten, um ein Umdenken zu bewirken.
Nicole Diekmann, wer wählt diese Nachrichten aus?
Ich habe eine ganz tolle Redaktion. Wir sind zu dritt. Das ist einmal eine der Inhaberinnen der Produktionsfirma, das ist Katrin Rönnecke, und ich habe eine großartige Redakteurin, Steffi Groth. Und wir drei haben diese Brille tatsächlich mittlerweile auf und haben am Anfang, als wir noch in der Konzeptionsphase steckten, überlegt, schaffen wir das überhaupt? Sollen wir wirklich 7 Tage machen oder, um dem Risiko zu entgehen, doch nicht für jeden Tag was Positives
vielleicht
zu entdecken?
Vielleicht nur 3?
Genau, und es ist jetzt aber ganz anders. Es ist nämlich so, dass wir teilweise 3 miteinander konkurrierende Meldungen pro Tag haben und ich dann in der Luxusposition bin, die aus meiner Sicht schönste, unterhaltsamste, lustigste, was auch immer, auszuwählen. Und so funktioniert das. Und es ist, deswegen wähle ich dieses Bild mit der Brille inzwischen so, dass wenn wir frei haben, wenn wir mal 1-2 Wochen Pause machen, weil Ferien sind oder Urlaubszeit, wir trotzdem teilweise in die Gruppe Vorschläge schicken und dann schreibt eine der anderen beiden, nee, warte, diese Woche machen wir doch gar nicht.
Ja, das ist schön. Also ich sag mal, die 38. Folge war aus für Pegida, Shell, Jugendstudie, Gebärmutterhalskrebs, Impfung. Ich nenne mal nur ein paar Themen. Und in der 37. Folge war es Glücks als Unterrichtsfach, Giselle Pellico. Die Scham muss die Seite wechseln.
Eine große Heldin.
Das finde ich auch. Und der Blauflossentunfisch, den es jetzt wieder vermehrt gibt. Also das ist schon eine Mischung, ne?
Es ist eine Mischung und genau darauf achten wir natürlich auch, dass wir nicht zu monokausal sind, sondern dass wir tatsächlich versuchen, breites Feld abzudecken, auch um die Zuhörerinnen und Zuhörer bei Laune zu halten und tatsächlich die Aufmerksamkeitsspanne über die Stunde, die wir in der Regel miteinander reden, oben zu halten bei den Leuten, klar.
Ja, wobei dann bei Giselle Pellico, haben Sie da nicht Angst, das ist jetzt durch alle Medien gegangen, durch alle Printmedien, Radio, Fernsehstationen, alle haben über diese Frau berichtet. Haben Sie da nicht die Befürchtung, Nicole Diekmann, wir erzählen da jetzt gar nichts Neues, das ist ja alles schon erzählt und durch?
Ich glaube, dass der Anspruch als Journalistin immer sein muss, noch einen Aspekt zu finden, den die anderen vielleicht noch nicht erzählt haben. In der Folge hatte ich außerdem die unfassbar kluge Jagoda Marinic zu Gast. Und ich glaube, dass auch da die Mischung es macht. Vielleicht haben wir gar nicht den einen Aspekt rausgearbeitet. Aber, und das nehme ich tatsächlich für mich in Anspruch, wir haben als kleiner, feiner Podcast unseren Teil dazu beigetragen, diese Frau tatsächlich nochmal hervorzuheben. Ich finde, das kann man gar nicht oft genug machen. Denn was ich ganz besonders finde, ist, dass Giselle Pellico zwar wahnsinnig stark auftritt und sagt, ich habe nichts falsch gemacht, die Scham muss die Seite wechseln, aber gleichzeitig ist Giselle Pellico auch stark genug, um ihre Schwäche zuzugeben. Ne? Die hat gesagt, ich weiß nicht, ob der Rest meines Lebens dafür reicht, das zu verarbeiten, was mir passiert ist. Man muss es in diesen Zeiten, in denen so viel verflacht im Diskurs, schon Mut nennen zur Ambiguität, zur Widersprüchlichkeit. Und so sind wir Menschen. Wir sind ja nicht stringent. Das wäre unfassbar langweilig. Hätten wir auch, glaube ich, nur noch halb so viel Gesprächsstoff, wie wir ihn haben. Das finde ich total bemerkenswert.
Wir sollten noch ein paar Sätze über Sie sagen, weil vielleicht kennt der ein oder andere Sie nicht.
Gisèle Pélicot hat relativ spät rausgefunden, dass ihr eigener Ehemann sie jahrelang sediert und dabei gefilmt hat, wie fremde Männer, die er angeworben hat, sie vergewaltigt haben.
Ja, und ist dann mit ihr zum Arzt gegangen, als sie über Unterleibsbeschwerden klagte.
Und hat ihr, als sie auch dachte, sie verliert den Verstand, weil sie durch diese ständigen Beruhigungsmittel, wie man inzwischen weiß, ständig müde war und Konzentrationsschwächen hatte, hat versucht, ihr einzureden, dass sie alt wird.
Es ist wichtig, darüber zu reden. Wie sind eigentlich die Reaktionen auf diesen Podcast? Was bekommen Sie so an Meldungen?
Was wir vor allen Dingen bekommen, sind Vorschläge für Themen. Das heißt, wir haben ein großes Ziel erreicht, das wir uns am Anfang auch bewusst gesteckt haben, nämlich, dass auch andere Leute diese Brille aufsetzen. Es ist ja schwer in diesen Zeiten und das gehört ja auch zur Wahrheit dazu, so wie der Journalismus funktioniert und zwar aus guten Gründen auch funktioniert. Die Mechanismen sind ja, auf Missstände hinzuweisen. Da sind wir alle so sozialisiert und auch drauf gedrillt, würde ich fast sagen.
Ja, sicher.
Nicht nur wir, die wir in den Medien arbeiten, sondern auch alle, die konsumieren. Und wenn wir es schaffen, und das wird immer mehr, dass Leute tatsächlich erstens die positiven Meldungen sehen und die dann zweitens mit Hopeful News assoziieren und sich bei uns melden und uns Mails und Direktnachrichten in den sozialen Medien schicken mit dem Hinweis, schaut mal, das ist doch toll, das wäre doch was für euch, dann ist ja schon viel geschafft. Das ist das eine. Und das andere ist, wir machen gerade 2 Wochen Pause. Ich habe gestern eine ganz erboste E-Mail bekommen von einer Hörerin, die war im Ton war die total verbindlich und lieb, aber in der Sache war die wirklich hart und war ganz entsetzt, dass wir keine neue Folge gepostet hatten. Das ist natürlich schön, sowas zu lesen. Ich habe, jetzt wo Sie mich fragen, noch nicht eine negative Rückmeldung auf diesen Podcast bekommen.
Das finde ich schön.
Ja, ich auch.
Kurzer Rückblick, am Neujahrstag 2019 haben Sie auf der Couch bei Ihren Eltern gelegen und getwittert, Nazis raus. Was war eigentlich der Anlass?
Ich hatte eine private Begegnung, bei der ich vorgezogen habe, nichts zu sagen, weil mein Standpunkt da auch seit vielen Jahren bekannt ist und habe das dann nachgeholt über meinen Twitter-Account. Muss aber dazu sagen, ich hatte das auch Monate zuvor schon mal getwittert, da war nichts passiert.
Auf Nazis raus folgte ein Shitstorm. Was hat der bei Ihnen ausgelöst?
Der war wahnsinnig groß, der Shitstorm. Ich muss aber den Teil der Geschichte erzählen, der oft ein bisschen zu kurz kommt. Nicht Nazis raus hat den Shitstorm ausgelöst, sondern meine Antwort auf die vermeintlich nach Informationen lechzende Nachfrage einer einschlägig bekannten Userin, wer oder was für mich denn überhaupt ein Nazi ist. Und wenn ich sage einschlägig bekannt, dann war das eine Userin, die ich schon aus der Vergangenheit kannte und wusste, die ist rechts bis rechtsradikal. Das ist ja ein wichtiger Unterschied.
Die ist auf Krawall gebürstet.
Ja, die ist auf Krawall gebürstet, genau. Mhm. Die Frage war als Provokation gemeint und ich bin leider darauf eingestiegen, ohne Zwinkersmiley und habe ironisch geantwortet, jeder, der oder die nicht die Grünen Welt. Na. Da habe ich mit diesem Klischee gespielt. Ne? Ich arbeite für die Öffentlich-Rechtlichen und wir sind ja alle linksgrün und so weiter. Es hat mir zum einen gezeigt, wie brutal Dynamiken im Netz sind, wie tatsächlich strategisch Leute mit großer Reichweite auf Leute wiederum zielen, die es tatsächlich nicht besser wissen. Die wirklich glauben, ich hätte das ernst gemeint. Ich würde immer noch behaupten, das ist ein Bruchteil derer, die da Sturm gelaufen sind. Aber es gibt sie. Und das andere, was ich gelernt habe, ist, wie widerstandsfähig ich bin. Und ich habe aber auch gelernt, wie groß dann eine Solidaritätswelle aussehen kann. Die gab es nämlich im Anschluss auch.
Also es sind Ihnen Menschen zur Seite gesprungen.
Ja, unter anderem. Und ich glaube, damit hat sich, auch wenn er sich das wahrscheinlich in einem anderen Kontext erhofft hatte, ein großer Traum meines Vaters erfüllt. Mein Vater besitzt tatsächlich bis heute die VHS-Kassette des ersten Wimbledon-Sieges von Boris Becker. Und demnach auch immer noch ein Videorekorder. Allein für diese VHS-Kassette. Der möchte auch keine DVD, was ja auch schon tatsächlich ein bisschen oldschool wäre. Mein Vater hängt an dieser VHS-Kassette, denn Boris Becker ist sein Held. Und Boris Becker gehörte zu denjenigen, die mir ihre Solidarität erklärt haben. Also es war wirklich großartig. Ich muss dazu sagen, das hat mich in der Situation damals emotional nicht erreicht. Ich habe das gesehen, aber dieser Shitstorm erstreckte sich über 4 Wochen und war massiv. Vor allem für meine Familie tat mir das total leid. Meine Mutter hat sich wirklich große Sorgen gemacht, sowohl um mich als auch um ihren kleinen Enkel, weil es schwer abzuschätzen war. Gibt es im Zweifel den Moment, in dem es von der digitalen Welt in die analoge rüberschwappt, in dem es für mich wirklich gefährlich wird? Zum Glück ist das nicht passiert, aber das wussten wir damals ja nicht. Deswegen habe ich zwar aus dem Augenwinkel mitbekommen, da baut sich was zu meinen Gunsten auf. Da sind wirklich viele Leute, die diesem Hassmob entgegentreten und sagen, sag mal, habt ihr sie noch alle? Was ist denn hier los? Aber das hat Jahre gedauert, bis ich das tatsächlich zur Kenntnis nehmen konnte und auch an mich ranlassen konnte und realisieren konnte, dass es auch diese Gegenbewegung gegeben hat.
Ihre Erfahrungen haben Sie jedenfalls zu einem Buch verarbeitet, die Shitstorm-Republik, wie Hass im Netz entsteht und was wir dagegen tun können. Ich nehme an, dagegen tun wir genau das, nämlich diesen ganzen Hassreden den Raum nicht zu überlassen, sondern sich auch den Raum zu nehmen.
Ich wünschte, wir täten das. Ich habe diesen Shitstorm als Anlass für das Buch genommen. Aber den größten Raum darin nimmt einmal die Analyse, was haben wir als Medien versäumt in den ersten Jahren von Social Media? Also warum und wie lange und mit welchen verheerenden Konsequenzen haben wir dieses zerstörerische Potenzial übersehen, das die sozialen Medien auch haben. Soziale Medien sind auch toll, ne? Das vergisst man immer mal wieder. Da sind wir wieder bei der Brille, die vor allem aufs Negative schaut. Denselben Fehler hat ja auch die Politik gemacht. Sonst wären vielleicht Regulierungsdebatten, die mittlerweile ins Leere laufen, weil die großen Netzwerke schon so mächtig sind, dann wären die früher aufgekommen und hätten vielleicht auch noch gefruchtet. Wir sehen ja, was Elon Musk gerade veranstaltet, auch im US-Wahlkampf. Ja, so. Ein Milliardär, der eine Plattform besitzt mit einer solchen Reichweite, das ist verheerend. Das hätte verhindert werden müssen im Vorfeld. Das konnte ich noch nicht ahnen, als ich dieses Buch geschrieben habe, dass es so weit kommt. Aber ich zeige einmal auf, was ist schiefgelaufen. Ich versuche auch zu zeigen, wo könnte man noch einen Hebel ansetzen. Ich plädiere dafür tatsächlich, sich in den Netzwerken breit zu machen. Aber das finde ich ganz interessant in der aktuellen Diskussion. Ricarda Lang, die ja nicht mehr antreten wird als Co-Parteichefin der Grünen, ist in Interviews gerade unglaublich offenherzig und erzählt sehr selbstkritisch darüber, wie sie aufgehört hat, als sie an die Spitze der Grünen gelangt ist, so zu reden, wie sie es für richtig hält. Und sagt in einem Interview mit der Zeit, dass sie glaubt, die Phase, in der man sich vornehm zurückhalten sollte, ich paraphrasiere das jetzt mal, die sei vorbei und das sehe ich genauso. Man hätte viel früher natürlich immer unter Wahrung der guten Sitten und des respektvollen Miteinanders, aber die sogenannte schweigende Mitte, die hätte viel früher oder bis heute hat sie es meiner Ansicht nach immer noch nicht im ausreichenden Ausmaß getan, dieses vornehme Schweigen brechen müssen. Denn es gibt kein vornehmes Schweigen im Netz.
Gleich sprechen wir weiter nach einer Musik, die Sie uns mitgebracht haben, nämlich das Stück Red Sails in the Sunset, Soundtrack zu einem Film The Way We Were mit Barbara Streisand. Warum dieses Stück?
Es ist einer meiner Lieblingsfilme. Das ist ein hochpolitischer Liebesfilm. Und ich würde sagen, damit sind die zwei wichtigsten Pole meines Lebens zu einem Film geworden. Und ich will es nicht verschweigen, Barbara Streisand, fantastische Schauspielerin auch da. Sie spielt unfassbar. Und auch Robert Redford spielt mit, der junge Robert Redford. Oh. Und so, ich denke, damit ist alles gesagt.
The Way We Were, wie wir waren, damals mal. Zu Gast im HR2-Doppelkopf ist Nicole Diekmann, Social-Media-Fan, immer noch. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Den HR2-Doppelkopf, Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es täglich von Montag bis Freitag in HR2-Kultur und in der App der ARD-Audiothek. Nicole Diekmann, wir sollen uns alle mehr im Netz tummeln, sagen Sie, nicht mit den Pöblern diskutieren, sondern ihnen den Platz wegnehmen, also einfach Raum nehmen. Nun ist diese Empörungsmaschinerie reine Strategie, um Menschen zu manipulieren, sie unzufrieden und wütend zu machen und damit die Demokratie zu unterhöhlen. Besteht nicht die Gefahr, dass je mehr Menschen mitmachen, umso mehr auch daueraggressiv werden?
Ja, die Gefahr sehe ich und ich kann Ihnen paradoxerweise ein sehr anschauliches Beispiel in Form einer Plattform dafür nennen. Das ist Blue Sky. Blue Sky ist ein Projekt, zu dem viele Leute gewechselt sind, oder ein Social Network, zu dem viele Leute gewechselt sind, als es ihnen bei X, also vormals Twitter, zu bunt wurde. Elon Musk hat ja ungefähr alles, was an Regulation da war, fahren lassen. Ja, der hat Neonazis zurückgeholt, der hat den Bann auf Donald Trump aufgehoben. Es wird so gut wie nichts mehr tatsächlich beschränkt. Also es ist komplette Meinungsfreiheit. Und selbst Inhalte, die auf Facebook und anderen Plattformen von Meta, also Mark Zuckerbergs Plattformen, tatsächlich reguliert werden würden, da gibt es bei Twitter kein Halten mehr. Es ist wirklich mittlerweile in der Gosse. Daraufhin gab es, wie gesagt, eine große Bewegungswelle hin zu Blue Sky. Und wenn Sie jetzt da mal schauen, wie da teilweise miteinander umgegangen wird, das ist auch nicht ohne. Ich hatte jetzt vor ein paar Tagen Kontakt zu jemandem, der in der Corona-Zeit als Impfarzt massiven Bedrohungen ausgesetzt war. Und auf Twitter aber wirklich die Fahne hochgehalten hat. Und Corona war eine der großen Hasswellen auf Twitter. Da war wirklich die Hölle los. Der hat sich nicht beirren lassen, ist da geblieben und hat weiter für seine Sache gekämpft. So, und nun war er auf Blue Sky und hatte sich da wohl vor geraumer Zeit einen Account eingerichtet, den aber ruhen lassen und schrieb dort, oh, er sei ganz überrascht, er hatte 5000 neue Follower und könne sich gar nicht so richtig erklären, wo die herkommen. Er würde aber gerne darauf hinweisen, er sei weiter drüben bei Twitter. Und daraufhin wurde er von Blue Sky-Usern, die, ich muss das nochmal betonen, weil es so absurd ist, rübergegangen waren, weil ihnen der Umgangston auf Twitter nicht gefiel, dermaßen beschimpft worden für seine Entscheidung, weiter auch bei Twitter zu posten, dass er seinen Blue Sky-Account jetzt deaktiviert hat. Was ich sehe auf sämtlichen Netzwerken ist, die Aggression ist wahnsinnig hoch. Social Media tut vielen Leuten überhaupt nicht gut. Losgelöst davon, um welches Netzwerk es sich handelt.
Jetzt mal raus aus dem Netz und rein in Ihre Biografie. Geboren sind Sie in Gütersloh, sind also Ostwestfälin, was ja rein vom Wort her ein Widerspruch in sich ist, oder?
Ja, das stimmt. Aber diesen Widerspruch halten wir alle sehr gut aus.
In Gütersloh wurde Karl Bertelsmann geboren. Mhm. Der hat nach der Ausbildung zum Buchbinder den Bertelsmann Verlag gegründet, der zunächst kirchliche Schriften herausbrachte. Die Gegend ist evangelisch-pietistisch geprägt. Sind Sie das auch?
Nee, ich bin katholisch geprägt. Ich bin lange Messdienerin gewesen, aber vor einigen Jahren aus der Kirche ausgetreten.
Also der mächtige Medienkonzern Bertelsmann hat sich daraus entwickelt und dort sitzt auch Miele, der Hausgerätehersteller mit dem guten Namen. Wann bekam Sie Ihre erste eigene Waschmaschine?
Ha, meine erste eigene Waschmaschine habe ich bekommen, das war 2001, da war ich 23. Vorher hatte ich entweder in Studentenbuden gewohnt, die wirklich zu klein waren, um da eine Waschmaschine reinzustellen, oder anschließend dann in WGs, in denen es entweder schon eine gab oder in der wir uns auch eine gebrauchte zusammen angeschafft hatten. Und dann starb meine Oma 2001 und hatte sich ein Jahr zuvor eine Waschmaschine gekauft. Fabrikat ist klar.
Klar.
Mhm. Und diese Waschmaschine hat Ende 2023 den Geist aufgegeben.
Ja, das ist ein gutes Fabrikat. Ihr Vorbild ist Ihre Oma Therese. Das heißt ja nicht Oma in Ostwestfalen, das heißt ja Oma.
Genau, Oma und Opa. Meine Oma Therese ist mein Vorbild, das stimmt.
Warum eigentlich?
Weil meine Oma unfassbar stark war, ohne dass ihr das bewusst war. glaube ich. Die war sehr unabhängig. Die hat meinen Opa früh verloren. Ich habe meinen Opa gar nicht mehr kennengelernt. Ich bin 78 geboren, da war der, glaube ich, schon 10 Jahre tot. Und musste nach seinem Tod die gemeinsame Firma komplett leiten. Und das war ein Sanitärbetrieb. Das bedeutet, meine Oma ist in den 70er, 80er Jahren als Frau Chefin von 20 Monteuren geworden, auf die Baustellen rausgefahren und musste sich durchsetzen. Und das hat die meiner Mutter, meiner Tante und auch mir vorgelebt, aber mit einer absoluten Selbstverständlichkeit. Das wurde gar nicht großartig thematisiert, sondern das war halt so. Ja, in Ostwestfalen-Lippe sind Dinge halt so. Da wird nicht viel gesprochen, außer auf dem Schützenfest nach dem 10. Kurzen. Ja. Die hatte eine wahnsinnig harte Schale, die man, glaube ich, haben musste bei diesem Lebensmodell. Aber tief drin war die Butter weich. Und ich glaube, dass meine Oma und ich uns vor allem deshalb so gut verstanden haben, weil ich mich davon nie habe abschrecken lassen. Und das hat sie beeindruckt. Also wenn meine Oma, die war wirklich teilweise harsch, das muss man schon sagen. Das war keine klassische Großmutter, ne? Aber wenn die mich von der Seite anfuhr, weil ihr was nicht passte und ich ließ sie so ironisch abblitzen, dann freute die sich. Die war immer auf der Suche nach Leuten auf Augenhöhe und hatte mich schrecklich lieb. So. Und dadurch waren wir eine gute Kombination. Und ich fand, meine Oma hat mal zu mir gesagt, auf meine Frage, warum sie meinen Opa so spät geheiratet hat. Ja, sie hätte vorher schon einen Freund gehabt. Und man muss dazu wissen, meine Oma war Jahrgang 1912. Mhm. Ja. Sie hätte davor schon einen Freund gehabt. Der hätte sie aber mal besucht und dann nach einer anderen Frau gerochen. Und da sagte sie, du, so ein abgelecktes Butterbrot wollte ich nicht. Und dann gab sie mir den Rat, bevor ich irgendeinen Kompromiss eingehe, sollte ich doch lieber alleine bleiben. Und das finde ich tatsächlich eine Form der inneren Unabhängigkeit, die ein Riesengeschenk ist. Also das so vorgelebt zu kriegen und tatsächlich nicht eingeimpft zu kriegen, ohne Mann bist du als Frau nichts. Das fand ich einfach total beeindruckend.
Studiert haben Sie Soziologie, Politikwissenschaft, neuere und neueste Geschichte. Mhm. Wie gut waren Sie eigentlich in Mathe?
Ist schlimm. Ganz, also das, darüber wollen wir gar nicht weiter reden. An mir haben Nachhilfelehrer oder an meinen Eltern haben Nachhilfelehrer gut verdient.
Ja, ich kenne das. Und nach dem Studium waren Sie an der Deutschen Journalistenschule in München. Hat sich damit ein Traum erfüllt?
Ehrlich gesagt, nein, sondern es war dann doch ganz zum Schluss auf den letzten Metern doch nicht mehr so geradlinig. Also ich habe während meines Studiums in Hamburg schon beim NDR gearbeitet, habe mich auch komplett selbst finanziert, weil das alles tatsächlich ganz gut lief. Und dann erst das Studium so richtig ernst genommen, weil ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt auch mal fertig werden. Ich habe ja noch einen Magister gehabt. Das war ja, damals war das ja alles noch ganz anders. Und habe mich dann reingehängt ins Studium, mit dem ich mich am Anfang wirklich schwer getan habe. Ich komme aus einer Kaufmannsfamilie und aus einer Handwerkerfamilie. Ich bin die Einzige mit Abi und war total eingeschüchtert am Anfang an der Uni und habe auch nicht so richtig verstanden, was sie da von mir wollten. Und musste auch Hausarbeiten nochmal schreiben, bin durch Klausuren gefallen. Ich bin eh eine Spätzünderin, immer in allem und war das an der Uni auch. Und als ich dann dachte, so jetzt musst du mal schauen, ob du, wenn du es ernst meinst, das ja auch tatsächlich hinkriegst, denn es geht jetzt mal langsam auf Examen zu, machte mir das plötzlich Spaß. Und dann nahm ich auch noch einen Job an der Uni an, hatte einen großartigen Chef, einen Professor an der Uni, für den ich gearbeitet habe und dachte plötzlich, oh, vielleicht ist das das Richtige. Vielleicht hast du dich jetzt 15 Jahre geirrt und es ist doch nicht deine Bestimmung, Journalistin zu werden. Und hatte dann auch tatsächlich das Angebot für eine Doktorandinnenstelle an der Uni. Und wurde dann wahrscheinlich auch aus dieser Unbeschwertheit heraus in die zweite Runde eingeladen, weil ich dachte, ich muss es wenigstens einmal versuchen, an die Deutsche Journalistenschule. Und tja, da wurde ich dann genommen.
Für der andere Rest, ist das ja ein Traum und sie sagen, ja, ja gut, dann wurde ich da halt genommen.
Hm. Ich bin tatsächlich manchmal die Sau vor die Perlen geworfen werden. Also ich, das muss man leider so sagen. Ich fragte damals auch eine Freundin, du guck mal, ich bin eingeladen. Zweite Runde, Journalistenschule in München. Ich kannte ehrlich gesagt nur die Henry-Nannen-Schule. Ich wohnte ja auch in Hamburg. Mhm. Und fragte die Freundin, ist das gut? Und die guckte mich an und sagte, es darf nicht wahr sein. Ja. Natürlich war es super. Wahnsinnig tolle Ausbildung.
Auf Ihrer Homepage nennen Sie drei Schwerpunkte. Weihnachten, Ihren Sohn, die AfD. Was es da mit dem Einzelnen auf sich hat, das klären wir gleich nach einer Musik, die Sie uns mitgebracht haben. I Say a Little Prayer von Aretha Franklin. Was verbinden Sie damit?
Das war ein Schlüsselmoment, als ich im Wohnzimmer meiner Eltern als Kind die CD-Sammlung durchging und so einen Sampler anmachte und zufällig diesen Titel erwischte. Ich weiß wirklich noch, als wäre das gestern gewesen, und das ist 35 Jahre her, dass ich da stand und dachte, zu sowas sind Menschen fähig. Also ich finde dieses Lied bis heute total überwältigend.
Jeden Tag ein kleines Gebet für den geliebten Menschen. Welch ein schöner Gedanke. Sie hören den Doppelkopf heute am Tisch mit Nicole Diekmann, Meinungsstarke. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Den hr2-Doppelkopf können Sie jeden Werktag hören in hr2 Kultur und in der App der ARD Audiothek. Nicole Diekmann, was bedeutet Ihnen Weihnachten?
Weihnachten ist für mich das allerschönste, größte Fest in jedem Jahr. Das hat mittlerweile zwei Gründe, denn mein Kind ist Weihnachten zur Welt gekommen.
Oh, ein, ja. Ein Christkind?
Ja, ein erster Weihnachtstag-Kind. Oh. Also Termin war am 24. Dezember. Oh. Ich hatte 40 Stunden Wehen, dann wurde es der 25. Aber ich sag bis heute, das ist das natürlich großartigste Weihnachtsgeschenk, das ich hier bekommen habe. Hatte vorher aber auch schon immer eine große Bedeutung für mich, und ich habe mir in den letzten Jahren angewöhnt, am immer 24. des jeweiligen Monats zu twittern: Achtung, in so und so vielen Monaten ist Heiligabend. Wer dann kein Geschenk hat, an mir lag's nicht. Das ist eine liebgewonnene Tradition. Und auch da werde ich morgens teilweise, wenn ich die App aufmache, schon von anderen daran erinnert, dass ich bitte diese Erinnerung rausschicken soll.
Das ist gut. Wie oft haben Menschen Sie schon danach gefragt, ob Kai Diekmann, der ehemalige Chefredakteur der Bild-Zeitung, Ihr Bruder ist?
Nee, mein Bruder nicht, sondern mein Vater. Für einige Menschen da draußen ist es ein absolutes Rätsel, wie jemand wie ich so weit kommen konnte im Journalismus. Es ist wirklich, für die ist das tatsächlich, glaube ich, Ausweis eines grundlegenden Systemversagens. Und das wurde mir jahrelang auch genauso gespiegelt, vor allem eben natürlich in den sozialen Netzwerken, bis es mir irgendwann so blöd wurde und ich auf die Frage wieder mal eines Users, ob Kai Diekmann denn mein Vater ist, also ne, zielt immer auf Vitamin B, nur so konnte ich es überhaupt so weit bringen, habe ich geschrieben, er ist mein Sohn, wir sind sehr stolz. Und das habe ich auch zur Tradition gemacht. Es ist jetzt tatsächlich schon lange nicht mehr passiert. Ich glaube, es hat sich jetzt rumgesprochen, aber ich habe damit einige Jahre große Erfolge gefeiert. Und es gipfelt darin, dass Kai Diekmann mich immer mal wieder auch anschreibt, öffentlich anschreibt auf Twitter als Mama. Der wünscht mir auch jedes Jahr einen schönen Muttertag. Kai Diekmann ist älter als ich. Ich sage das auch mal extra dazu, aber der spielt das Spielchen mit.
Ein Kind verändert alles.
Ja.
Haben Sie das auch so erlebt?
Ja.
Man sagt das ja vorher immer so und ich habe das ja auch gehört, wenn ein Kind kommt. Aber ich kann dir gar nicht genau beschreiben, wie sich das verändert. Und jetzt hat unser jüngster Sohn hat jetzt auch ein Kind bekommen, beziehungsweise seine Frau. Und die hat mich auch gefragt, hat mich gesagt, du wirst sehen, es ändert alles. Und es ändert alles. Also man kann das schlecht erklären. Die Blickwinkel ändern sich total. Also man hat immer Sorge. Also ja. Sobald so ein Würmchen auf der Welt ist, habe ich Sorge.
Das habe ich gestern noch zu jemandem gesagt. Hätte ich gewusst, wie viele Sorgen ich mir mache, wäre ich wahrscheinlich nicht Mutter geworden. Also ist es gut, dass ich es nicht wusste, weil es ist das Größte. Also ich finde, es gibt nichts Tolleres. Und ich vergleiche das immer mit einem Baum. Man schlägt noch viel mehr und viel tiefere Wurzeln in diese Welt in dem Moment, in dem man Mutter wird. Oder nicht mal in dem Moment, sondern in der Zeit danach. Und ich habe noch mal ganz viel gelernt über Bedürftigkeit und über Bedürfnisse durch dieses Kind.
Was zum Beispiel?
Wie groß die ist und wie einfach es eigentlich ist, tatsächlich eine enge Bindung zu jemandem aufzubauen. Und wie erfüllend es ist zu geben. Klingt wahnsinnig abgedroschen, ne? Aber ich kann es nicht anders sagen.
Ich finde das immer schwer zu beschreiben, aber wenn man so durch die Gegend gelaufen ist und so, ach oh Gott, machst du die Geschichte, fährst du mal dahin, so, und dann kommt so ein Kind in die Welt und dann hat man Verantwortung und man fragt sich immer, was braucht das Kind jetzt, ja, und wie können wir das gut machen und ist es auch richtig, was ich jetzt tue? Es gibt ja kein Rezept. Muss ich da jetzt loslassen? Muss ich da enger ran? Und also ich finde das sehr aufregend und sehr auch reflektierend auf einen selbst. Ja? Also die Eigenarten und Eigenschaften, die man selber hat, finden sich ja im Kind wieder. Und das ist ja manchmal sehr erschreckend.
Das stimmt, das ist aber auch sehr lustig. Ich erinnere mich an meinen Dreijährigen vor ein paar Jahren. Ich glaube, der hatte versucht, Süßigkeiten hinter meinem Rücken zu klauen aus der Schublade in der Küche. Und dann habe ich ihm erklärt, was ich davon halte. Und da guckt er mich an, stemmt die kleinen Fäustchen in die Seite und sagt, na sage mal, Freundchen, was denn das für ein Ton? Und das war ich.
Ja. So ist das. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, Nicole Diekmann, Sie sind Gütersloherin. Ich habe mal bei Wikipedia geguckt. Unter den Söhnen und Töchtern der Stadt findet sich folgender Eintrag. Nicole Diekmann, 1978 geboren, Journalistin und Korrespondentin des ZDF. Darunter steht Alice Weidel, geboren 1979, Politikerin der AfD und Unternehmensberaterin. Haben sich Ihre Wege schon in Gütersloh gekreuzt?
Nee. Aber interessanterweise ist meinem Vater jetzt kürzlich erst eingefallen, dass anscheinend seine Eltern, also meine Großeltern und die von Alice Weidel nebeneinander gewohnt haben.
Ach.
Ja, dem bin ich noch nicht weiter nachgegangen, aber Alice Weidel ist in Marienfeld aufgewachsen. Das ist für Gütersloher Verhältnisse, es ist ganz weit weg. Gütersloh ist eigentlich ein Dorf. Das ist durch viele Eingemeindungen im Laufe der Jahre zur Großstadt geworden. Das ist noch gar nicht so lange. Als ich ging, waren das so 80.000 Einwohner. Aber der harte Kern ist vielleicht die Hälfte davon. Und Gütersloher und Marienfelder haben wenig miteinander zu tun. Also die potenziellen Überschneidungen waren auch total wenige.
Was machen die Parteien falsch im Umgang mit der AfD?
Ich glaube, dass die Parteien sich zum einen lange Zeit nicht getraut haben, Themen anzufassen, die zum Teil über dünnes Eis führen. Das heißt, die Parteien haben Lücken gelassen. Und in die ist die AfD mit Analysen gesprungen, die zum Teil gar nicht so verkehrt sind, aber hat daraufhin auch Lösungen, vermeintliche Lösungen präsentiert, die, ich sage das jetzt mal mit der mir als Korrespondentin gebotenen Ausgewogenheit, mit einem dicken Fragezeichen zu versehen sind, aus manchen Gründen.
Was ist das für ein Beispiel? Welche Analyse haben die gebracht, die gar nicht so verkehrt ist?
Ich glaube tatsächlich, dass man für eine geregelte Zuwanderung sorgen muss. Das ist ja mittlerweile tatsächlich Common Sense. Ich glaube, eine große Lücke war, dass Angela Merkel gesagt hat, wir schaffen das, aber danach nicht erklärt hat, wie.
Moral ist keine Handlungsanweisung.
Ich glaube schon, dass Moral eine Handlungsanweisung ist, beziehungsweise...
Ich muss sagen, wie es gehen soll. Moral ist keine Handlungsanweisung. Ich kann sagen, wir schaffen das als moralischen Appell, aber dann muss ich sagen, wie soll das denn laufen? Ja, also ich brauche Handlungsanweisungen.
Das ist richtig.
Das ist das Problem.
Das ist das Problem, ganz genau. Und was tatsächlich noch dazu kommt, ist, ich glaube, das Äußern der Tatsache, dass es Fragen gibt, auf die noch keine Antworten bereitstehen, ist keine politisch akzeptierte Kategorie. Das ist ein großes Problem. Politikerinnen und Politiker möchten nicht sagen, weiß ich nicht.
Wir haben das bei Corona gesehen. Also ich bin ja ein großer Fan von Christian Drosten, der mir jeden Tag im Podcast erklärt hat, wie weit die Wissenschaft jetzt ist und was wir beachten sollten und was vielleicht weniger wichtig ist und so. Ich habe da begeistert zugehört und es war nie so, dass er gesagt hat, so ist das und anders kann das nicht sein. Es war immer der Stand der Wissenschaft, weil es eine einhellige Antwort auf all diese Fragen gar nicht geben konnte.
Genau.
Und das fand ich gut, dass er dann immer wieder versucht hat zu erklären.
Aber das ist ja genau die Parallele. Also die Verhöhnung, Verächtlichmachung von Wissenschaft aufgrund des ja total durch und durch wissenschaftlichen Herangehens zu sagen, wir versuchen es und wenn es scheitert, haben wir mehr Antworten.
Genau.
Das ist ja genau das, was wie Politik mittlerweile gemacht wird, beziehungsweise warum auch Politik verächtlich gemacht wird, weil es eine völlig unrealistische und zum Teil auch total übersteigerte Anspruchshaltung gibt. Ja, das hat ja interessanterweise, sind die Leute, die von sich behaupten, sie sind selbstdenkend, sie sind freigeistig, die sind enttäuscht in ihrem ja einem kindlichen Denken verhafteten Anspruch an Politik, dass die immer sofort Lösungen liefert. Das ist ja total naiv.
Ja, das gibt's ja auch nicht.
Nein, genau, das kann es nicht geben. Aber ich sehe so eine große Enttäuschung, dass es das nicht gibt, dann umschlagen bei vielen in Wut, die dann wiederum von manchen Parteien, von manchen Vorfeldorganisationen eben auch umgemünzt wird in Anhängerschaft.
Ja, was ich bei all dem überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist diese Wut. Ich kann sie nicht nachvollziehen. Ich finde, wir könnten demütig sein und dankbar für das, was wir haben. Und ich meine das jetzt wirklich ganz allgemein. Wir haben ein Land mit einem Rechtssystem. Wir sind immer noch ein Wohlfahrtsstaat. Wir haben so viel und schätzen es nicht. Und ich weiß immer nicht, wo ist uns denn die Demut abhanden gekommen? Wo ist denn die Dankbarkeit gelandet? Ich weiß es nicht. Plötzlich sind alle wütend.
Ich glaube, es gibt kein Wir. Es gibt dieses Kollektiv nicht mehr. Und es gibt, man darf das nicht vergessen, so eine unterschiedliche Sozialisation. Es gibt einen nicht gerade unbeachtlichen Teil von Deutschen, die ihren Staat haben zusammenbrechen sehen. Ja. und die dadurch natürlich ein Trauma zum Teil erlitten haben, vor dem sie Angst haben, dass es sich wiederholt. Nur so kann ich mir das erklären. Das soll keine Entschuldigung sein.
Es gibt
überhaupt gar keine Rechtfertigung dafür, rechtsradikal zu werden oder linksradikal zu werden. Wobei, tun wir mal nicht so, Rechtsextremismus ist das weitaus größere Problem und die weitaus größere Bedrohung in diesem Land. Was nicht bedeutet, dass es die andere Seite nicht auch gäbe. Aber ich glaube, wenn Sie so eine Erfahrung einmal gemacht haben, so eine Ohnmacht, dann hören Sie, sehen Sie Signale dafür, dass es nochmal passieren könnte. Viel früher, als wenn Sie dieses Urvertrauen nie verloren haben. Wissen Sie, was ich meine?
Ja, ich glaube, ich verstehe das gut. Da ist ja alles zusammengebrochen, ja. Und das ist natürlich eine Erfahrung, die hat viele Menschen einfach kalt erwischt. Ja,
genau.
Und da war ja nichts mehr was wert. Das ist schon herb. Ich weiß nur nicht so genau, wie wir ihnen diese Wertschätzung wiedergeben können, ja, weil das war ja ein Bruch. Ob man dann sagen kann, ja gut, diese Generation, die das so erlebt hat, die ist ja dann auch irgendwann weg und die Jüngeren haben das ja jetzt gar nicht mehr so erlebt. Aber wir wissen ja auch, dass es in Familien viel weitergegeben wird. Das wissen wir ja über die Arbeit mit den Kriegsenkeln und Kriegskindern, dass Traumata weitergegeben werden. Deswegen weiß ich gar nicht so richtig, wie man an das Thema rangehen soll.
Das würde den Rahmen hier wahrscheinlich auch sprengen. Sie haben mich eben gefragt, was machen die anderen Parteien falsch?
Ja.
Ich muss in aller Bescheidenheit sagen, ich kann vielleicht eine von 100 möglichen Erklärungen oder Ideen hier beisteuern. Ich glaube, dass die Parteien, die anfangs versucht haben, durch nicht mal ignorieren, die AfD und andere Organisationen, die zum Teil auch es zum Parteienstatus geschafft haben, ich denke da an den Dritten Weg zum Beispiel oder an die Freien Sachsen, da war das Motto eben nicht mal ignorieren und der Wunsch dahinter, dann erledigt sich das von alleine.
Ja.
Als man dann gemerkt hat, oh, das ist ja überhaupt nicht so, sondern die sitzen im Bundestag, die sitzen in den Länderparlamenten. Da hat man dann angefangen, nach Rezepten zu suchen. Und anscheinend, das sage ich jetzt sehr überspitzt und ein bisschen ironisch, hat man darüber vergessen, sich auch mit anderen Fragen zu beschäftigen, nämlich mit inhaltlichen Fragen. Wir sehen ja im Moment ein großes ratloses Stochern. Wir sehen eine Ampel. Ich sitze hier, das darf ich wohl sagen, im Berliner Regierungsviertel für unser Gespräch. Hier werden Wetten abgeschlossen, wie lange diese Ampel noch hält. Im Moment kann sich die AfD gelassen zurücklehnen und den anderen dabei zusehen, wie sie sich gebärden.
Was wünschen Sie sich persönlich, Nicole Diekmann? Sie ganz persönlich?
Nicht das Gefühl zu haben, die ganze Zeit angetrieben zu sein, mir selber mehr Ruhe gönnen zu können und mich auf dem auch mal länger als eine Stunde auszuruhen, was ich schon erreicht habe.
Dann ruhen wir uns jetzt ein bisschen aus. Es ist nämlich Zeit für eine Musik und gewünscht haben Sie sich von den Beatles Penny Lane. Warum das?
Weil das das allerschönste Lied von den Beatles ist und wer die Beatles nicht kennt, hat nie gelebt.
Bevor wir das jetzt hören, sage ich danke Nicole Diekmann für dieses offene Gespräch mit vielen Fragen, die wir alle haben, die sich auch nicht beantworten lassen, aber ich finde es gut, wenn man darüber redet. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seger. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car, the little children laughing him behind his back, and the banker never wears a Mac in the pouring.
Mehr interessante Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.